Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur Folge 312. 312 ist eine stolze Zahl und wir wollen diese stolze Zahl auch mit guten Informationen füllen, zumindest die Sendung.
Ja, ich wäre lieber, ich könnte die auch mit guter Technik füllen, denn ich sitze hier ohne meinen Festnetzanschluss, der macht nur noch tüt. Also ist irgendwie alles zusammengebrochen und ich bin jetzt verbunden mit dem Handy. Und wir müssen diese Sendung dann eben über das Handy machen und ich hoffe, das funktioniert.
Tja, aber da wir sowieso einiges über Mobilfunk machen wollen, bist du ja genau im Thema, lieber Wolfgang. Auch ich begrüße alle, die uns zuhören.
Und du zeichnest ja deine Sachen auch noch auf in einer hohen Qualität und nicht in der Qualität, die wir aus dem Mobilfunkbereich kennen.
Ja, was ich nur jetzt sehe, ich weiß nicht, was draus wird nachher. Was ich jetzt sehe, ich habe einfach ein Headset auf mit einem Hörer. Und der ist ziemlich geschlossen am Ohr. Und wenn einer von euch spricht, dann sehe ich im Mikrofon, was hier daneben steht, einen Ausschlag. Ich weiß nicht, was das gibt nachher. Denn normalerweise dürfte da ja kein Ausschlag rauskommen.
Tja, wer weiß. Wir werden es hinterher wissen. Aber Mobilfunk ist ja eigentlich schon so das Thema, wo wir hinwollen, wo wir ja eigentlich unbedingt hin müssen. Denn es tut sich ja einiges im Moment, zum Beispiel in Barcelona. Wer weiß denn was?
Wie jedes Jahr. Barcelona, da findet eine Messe statt, der World.
Mobile World Congress.
Der sicherlich in puncto Handy und Ähnlichem der Cebit den Rang abgelaufen hat. Alle, die da mit GSM und mit LTE und mit UMTS und mit diesen Sachen zu tun haben, die müssen mittlerweile nach Barcelona und meiden zum Teil ja auch mittlerweile schon die Cebit. Was ist da passiert?
Naja gut, die Cebit hat sich da ja nun ziemlich verdattelt in vielen Bereichen. Das hat sie ja schon damals gemacht, als sie die Hobbyisten rausgeschmissen haben. Heute werden dann zigtausendfach Eintrittskarten verschenkt und jetzt sind sie dabei, einige andere Branchen zu verprellen, die sie irgendwo ins Abseits schieben. Ich weiß nicht, was da läuft. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das beurteilen kann. Ich sehe es nur mit Sorge, dass die Cebit immer weiter zurückgeht. Also der große Gewinn kommt wohl nicht mehr bei denen.
Ja, die müssen aufpassen. Und also ich meine, wir leiden ja eigentlich auch darunter, denn normalerweise wären wir ja auch in diesem Jahr wieder bei G-Data gewesen, am Stand gewesen. Nur die, das haben wir ja schon mal kurz erklärt gehabt, die müssen aus der Halle 9 raus. Ich habe es ja auch in der Zeitung gelesen, die in Halle 9 muss renoviert werden. Die ist wohl ganz zu in diesem Jahr. Da, ich weiß nicht, ob da was runterfällt oder ob das Dach undicht ist oder so etwas. Und jetzt musste G-Data ja dann in die Halle 26, wo die alle dahin müssen. Und die haben keinen richtigen Stand mehr und so weiter und so weiter. Also wir leiden eigentlich auch darunter.
Ja, ich werde mir es ansehen. Ich werde heute schon auf dem Weg zur Cebit sein. Vielleicht bin ich zu dem Zeitpunkt, wo diese Sendung online gestellt wird, schon auf der Cebit, beziehungsweise schon wieder im Hotel. Aber ich kann sicherlich danach etwas berichten. Arbeiten, beruflich. Ich werde bei Pearl einige Sachen aufnehmen und produzieren. Denn habe ich ja jedes Jahr gemacht und das wird auch dieses Jahr wieder sein. Ich fahre mit meinem Kameramann dahin und werden fleißig arbeiten.
Na gut, okay. Ist wenigstens einer da.
Ja.
Ich werde mir den Luxus erlauben und werde die Cebit zum ersten Mal nicht besuchen. Denn ich habe festgestellt, ich bin noch nicht nach Barcelona, obwohl das Wetter doch vielleicht schöner ist. Aber man kann mit dem Internet. Und da kann man diese Messe alles schön vor sich aufzeigen lassen.
Huawei ist auch dort. Dieses chinesische Unternehmen, das macht ja in den letzten Jahren massiv von sich reden. Und jetzt kommt Huawei und stellt sein neues Android-Flaggschiff vor. Das soll den schnellsten Quad-Core-SoC haben, also die System-on-Chip. Das ist also ein Teil, da muss man sich wirklich mal ja ein bisschen Gedanken drüber machen. Dem Ascend D-Quad wird diese Quad-Core-CPU mit 1,2 GHz oder auch mit 1,5 GHz kann man sie dann haben, ausgestattet sein. Ich bin also schon erstaunt darüber, dass die das so auch im Alleingang machen mit diesem System-on-Chip, wo sie wirklich die meisten Funktionen auf einen einzigen Chip drauf gemurkst haben. Wie sie das machen, ist eigentlich erstaunlich. Man hat früher immer gedacht, die Chinesen bauen viel nach und machen da so viel, aber hier kommen sie nun mit Neuheiten, die sind derart knallig, da fällt mir nichts mehr ein. Dazu kommt, dass dieser neue, ich sag mal Hochleistungs-Quad Core mit 1,5 GHz sogar weniger Strom verbraucht als die Vorgänger, die langsamer waren und Dual-Cores waren. Also, da tut sich wirklich was.
Du, das wundert mich sowieso. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie damals die erste Digitaluhr von Omega, wo man draufdrücken konnte und dann hatte ich mal kurz angezeigt die Zeit. Da stand ich auch davor und habe gedacht, wie haben die das mit der Batterie gemacht? Die hatten ja alle solche Uhren selbst gebaut und die hatten dann, was weiß ich, 2 Ampere oder 3 Ampere, haben die verbraten und das ging ja alles nicht mit einer Batterie. Und ich stand davor und habe gedacht, mein Gott, sind die toll, was ist da passiert, wie haben die das hingekriegt?
Ja.
Und wir haben nachher gemerkt, dass man nicht allzu oft draufdrückt.
Ja, klar.
Ja. Das ist aber auch so eine Sache, 1,5 Gigahertz
Taktfrequenz
und dann mit einer Batterie.
Und Auflösung 1280 mal 780 Pixel bei einer Farbtiefe von 32 Bit. Dann haben sie eine 8 Megapixel Hauptkamera, eine Frontkamera mit 1,3 Megapixel, WLAN, N, HSPA, Bluetooth 3.0, Unterstützung von MHL und DLNA, Akku mit 1800 mAh. Es gibt ja auch noch eine andere Version mit ein bisschen dickerem Gehäuse dann. Der hat 2500 mAh und das Gewicht von diesem Teil, das soll normal 130 und mit dem dicken Akku 150 Gramm sein. Also es ist viel gezaubert worden und wenn das alles wirklich so wahr ist, dann ist es ein riesiges und tolles Teil.
Das ist eine Kamera, die Hauptkamera, 4 Megapixel.
8 Megapixel.
8 Megapixel, ja, das ist ja nun ein bisschen hinter der Zeit hinterher. Ich habe hier so eine Mail gekriegt hier, da stellt auch jetzt in Barcelona Nokia das 808 Pure View vor, Bell Operating System, 4-Inch Display, also 10 cm Display und mit einer 41 Megapixel Kamera.
Das ist der absolute Wahnsinn, wobei ich sagen muss, 41 Megapixel mit diesen winzigen Objektiven, da kann man die Unschärfe viel besser auflösen mit so einer hohen Pixelzahl.
Ja, da muss ich dich ein bisschen belehren, denn also in der E-Mail steht drin, now that Carl Zeiss lensed camera, also scheinbar hat man da doch einer, naja, bekannten Firma, das Linsenproblem ein bisschen überlassen. Vielleicht kommt er ja tatsächlich.
Trotzdem kommt durch ein kleines Loch weniger Licht als durch ein großes Loch. Das ist nun mal leider so.
Aber 41 Megapixel, wenn Shooting Stills, also bei Bildern, oder 34 Megapixel für 16:9 Images. Das ist Zahlen, oder?
Ja. Ja. HTC stellt auch was Neues vor. Das One X in zwei verschiedenen Versionen. Auch dieses Teil, ähnlich wie das Huawei, mit 1,5 GHz Quad-Core. Das ist wahrscheinlich im Moment so die Hauptstoßrichtung. Display 4,7 Zoll ist also relativ groß. Auch 1280 mal 720 Auflösung. Irgendwie sieht das für mich fast genauso aus, als käme das Ding von Huawei und HTC hätte dann nur seinen Papperl draufgeklebt. Das muss ich mir irgendwann nach der Messe, wenn die Daten da sind, mal genauer ansehen, denn das kommt mir merkwürdig vor. Aber es bedeutet, dass unsere sogenannten Klugrät oder Klugdings oder Smartphones, wie die Dinger heißen, dass die wirklich in einen Bereich vorstoßen, der unseren normalen Tischcomputern oder Untertischcomputern Konkurrenz macht von der Leistung her.
Vielleicht hat ja Mark Shuttleworth doch recht mit seinem Konzept. Ich habe jetzt eine Meldung mal gekriegt, Ubuntu für Android. Das wurde jetzt erstmals für 2014 im Oktober 2011 angekündigt. Und als ich die Überschrift las, sag ich, oh klasse, dann hat man endlich ein Linux-Betriebssystem auf dem Handy. Denn dieses MeeGo oder Tizen, wie es jetzt heißt, der Limo Foundation, also von Intel und Nokia, das kommt ja nicht so richtig vorwärts. Dann habe ich mir das mal angesehen, was das soll, dieses Ubuntu für Android, nutzt im Prinzip nur den Rechnerteil des Handys. Also das Handy kommt in eine Dockingstation ran, es wird ein externer Bildschirm, es wird externe Tastatur und externe Maus angeschlossen. Auf dem externen Bildschirm sieht man dann diese Unity-Oberfläche, die neue Oberfläche, die in Ubuntu drin ist, über die man denken kann, was man will. Aber Shuttleworth sagt, wir haben denn schon bei dem Design darauf geachtet, dass es große Flächen sind, dass großflächig zu bedienen ist, die Taskleiste, die auf der linken Seite ist, dass man sowas auch über Touch bedienen kann. Also man stellt das Handy in einen Cradle oder eben in diese Dockingstation rein, schließt da alles dran an, hat auf dem Handy weiter Android laufen. Die Benutzeroberfläche von Ubuntu ist dann auf dem externen Bildschirm zu sehen. Und da kann man dann auch mit Ubuntu-ähnlichen Feeling arbeiten. Dürfte nicht so sehr schwer sein, wenn man bedenkt, dass Android ja auch auf Linux basiert. Und so sollen dann auch auf dem großen Bildschirm, auf dem Ubuntu-Bildschirm, dann eben Chromium als Browser, Google Kalender, Google Docs, Thunderbird, Gwibber, der VLC-Player, der Ubuntu Music Player, die Fotogalerie, der Android Dialer und das alles verfügbar sein. Aber von der Oberfläche lassen sich auch die Apps, die sonst in der im Android Market sind, auch starten. Also das Betriebssystem, was da drunter ist, ist nicht Ubuntu, sondern ist weiter Android. So interpretiere ich das was. Zusätzlich soll diese Applikation oder diese Benutzeroberfläche auf alle Datenbestände, die in dem Handy sind, direkt zugreifen können. Also auch alles das, was Android darf, darf diese neue Benutzeroberfläche. Jetzt ist das gerade vorgestellt worden,
Wem darf das alles mitteilen? Wir hatten ja gerade jetzt die Diskussion in den Nachrichten, dass die Amerikaner jetzt wohl verlangen, dass die Smartphones, Gott sei Dank, muss man sagen, mitteilen müssen, wem sie die Daten auch noch übertragen.
Ja gut, das bleibt ja im Handy drin. Das ist ja zunächst mal alles nur eine neue Benutzeroberfläche auf Android drauf, die eben aber auf alles drauf kommt. Ist also keine Sandbox, die da läuft, kein getrenntes Betriebssystem, sondern das, was da drauf läuft. Es ist so, das ist jetzt zwar vorgestellt worden kurz vor der Messe und soll auf der Messe als Prototyp gezeigt werden, aber es gibt noch keine Geräte dafür. Und runterladen einfach mal so geht nicht. Sonst kann man ja die Ubuntu-Sachen von Canonical einfach so runterladen. Nein, hier geht Shuttleworth einen anderen Weg. Man verhandelt mit Hardwarepartnern, die dann Produkte bauen, wo genau wie Android das Ubuntu mit dem Handy ausgeliefert wird. Allerdings soll der gerätespezifische Code, der denn eben für die einzelnen Handys notwendig ist, unter einer Open-Source-Lizenz stehen und veröffentlicht werden und im Standard Ubuntu integriert werden. Ich meine, was die Wolfgang so eben sagt mit den leistungsfähigen Rechnern, die also den Vierkern haben, die 1,5 Gigahertz haben, das ist ja mehr Rechenleistung, als die meisten Tischrechner voriges Jahr noch hatten. Und Canonical sagt, für Ubuntu, für Android, müsste man mindestens einen 1 GHz Dual-Core haben, 512 Byte RAM und 2 GB Speicher für das Dist-Image, auf dem also denn diese Benutzeroberfläche ist. Und das Ganze soll eben auf dieser ARM-Plattform laufen, denn das ist ja der Rechenkern, der noch am meisten verbreitet ist bei mobilen Applikationen. Aber soll denn auch, wenn die x86-Lösungen denn in den Handys verbreiteter sind, auch darauf laufen.
Haben die bei Microsoft gelernt, dass sie so viel Rechenzeit und CPU-Leistung verbraten jetzt mit ihren Ubuntu? Oder was passiert
da? Ja gut, das Android läuft ja parallel zu dem Ubuntu. Es ist ja kein echtes Ubuntu. Also wenn ich das richtig lese, was veröffentlicht wird, ist es eine Benutzeroberfläche, die über Android gestülpt wird, die aussieht wie eine Ubuntu-Benutzeroberfläche. Also wie eben dieses Unity von Ubuntu.
Da kann ich mir auch einen bunten Aufkleber durchsichtig machen lassen und da draufkleben. Also ich weiß es nicht. Nichts Halbes und nichts Ganzes, oder?
Nö, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist einfach nur das Look and Feel von Ubuntu. Ein Trend ist dabei allerdings zu sehen, meines Erachtens nach. Das Handy ist der Rechner von morgen. Der Tischrechner kann irgendwann einfach wegfallen. Ich habe dann zu Hause nur meine Dockingstation stehen oder in der Firma meine Dockingstation stehen, steckt mein Handy da rein und habe meinen Rechner. Und wenn ich irgendwo anders hin will, nehme ich das Ding mit, habe es unterwegs eben mit dem Touchscreen und kann damit ein bisschen gucken und ein bisschen telefonieren, bis ich wieder den nächsten Arbeitsplatz habe, steckt das wieder in die Dockingstation und habe dann wieder einen vollwertigen Arbeitsplatzrechner. Denn ihr werdet ja sicherlich zugeben, dass die kleinen Bildschirme, auch wenn jetzt die 5 Zoller kommen, sind ja nicht das, an dem man wirklich den ganzen Tag sitzen kann und seine Textverarbeitung machen, seine Tabellenkalkulation machen kann oder auch nur im Internet rumsurfen und lange Texte lesen kann.
Nee, aber gut, ist ja so ein Handy, also bei mir geht's beim iPhone so, das ist ein Handy, was ich mit einer Hand bedienen kann. Und ja, wenn das wieder größer wird, wenn das jetzt wieder 10 Zoll oder sowas ist, dann kann ich nicht mehr mit einer Hand bedienen.
Nein, also 5 Zoll ist grenzwertig für eine Hand.
Ja. Aber ja, wir müssen uns ja noch eine andere Oberfläche anschauen, die wurde ja auch neu vorgestellt, jetzt hier auch aus Barcelona. Das Nokia kommt ja mit einem Microsoft-Betriebssystem. Und das ist ja sowas mit diesen Kacheln, die man da so sieht auf der Fläche. Wenn Windows 8 kommt, und vielleicht kann der Heinz was dazu sagen, wann Windows 8 denn nun wirklich da sein soll, dann wird das Handy wahrscheinlich auch irgendwie neue Freunde bekommen. Denn wenn man sich an das 8 gewöhnt hat, in so einem Hauptrechner zu Hause, möchte man erstmal gerne mit dem 8er ähnlichen Betriebssystem auch ein Smartphone weitermachen.
Ja, meine Prognose war ja noch was anderes, Wolfgang. Ich sage einfach, in der Zukunft ist dein Handy dein Rechner. Du hast ja nur noch eine Dockingstation. Wenn du es einsteckst, hast du den großen Bildschirm. Und wenn du es aussteckst, hast du es wie bisher den kleinen Bildschirm. Und dann kann es eben Android sein. Android 4 wird in der Benutzeroberfläche dem, was sich in Windows 8 ausgedacht wurde, etwas ähnlicher werden. Die Kacheln sind eindeutig darauf ausgelegt für einen Touchscreen. Wir haben ja den Technical Preview in der TV-Produktion mal gehabt. Und das, wenn man das sieht, ist eindeutig darauf ausgelegt, dass man das irgendwann mit dem Finger bedient. Die Frage ist sowieso, ob nicht auch die großen Bildschirme, die man auf dem Schreibtisch stehen hat, auch irgendwann mal eine Touch-Oberfläche haben, weil man sich einfach so dran gewöhnt hat, eben das mal zur Seite zu wischen oder eben mal anzutippen.
Da muss ich aber dann Stützen für die Arme haben, wenn ich da den ganzen Tag 8 Stunden oder 10 Stunden davor sitze und die Arme da immer so hochheben muss.
Nein, dass du neben der Maus und deiner Tastatur eben auch eben auf dem Bildschirm eben etwas zur Seite schieben kannst.
Da müssen erst die Bildschirme besser werden. Diese Ja, du musst mehr putzen, als du arbeitest. Ja, das ist das größte Problem, obwohl es andere Displays gibt. Aber das Problem ist eben dann mit diesen anderen Oberflächen eine andere Auflösung und so weiter. Und Multitouch ist heute noch technologisch gesehen problematischer. Aber gut, wir kommen weg vom eigentlichen Thema. Ich denke, genauso wie der Heinz, unser Mobiltelefon wird künftig unser Rechner sein. den ich mitnehmen kann, den ich immer bei mir habe und wo ich alles damit machen kann und den ich dann zu Hause einfach auf eine Dockingstation, ich behaupte allerdings gar nicht, sondern einfach in der Hosentasche lasse und den ich per WLAN oder Bluetooth oder sonst etwas an mein Heimequipment anschließe, Monitor, Tastatur und habe dann dort meinen vollwertigen Rechner. Ich brauche also keinen Datenabgleich, ich brauche keine Wolke, ich habe mein Rechenzentrum in der Hosentasche.
Ja gut, die Docking Station hätte natürlich den Vorteil, dass auch die Akkus während der Zeit geladen werden. Was in deiner Hosentasche eher weniger passiert.
Du kennst meine Hosentasche nicht.
Hast du ein Ladegerät?
Nein, der hat immer ein dickes Schweizer Messer da.
Ja, also, was das aber jetzt mit dem Laden zu tun
damit
hat, weiß
ich nicht.
Damit
kann man so ein Handy zerlegen, aber nicht laden.
Hm. Mir hat noch informiert, dass also diese World Mobile Kongress, dass der natürlich in diesem Jahr vor allen Dingen auch von den sogenannten Apps lebt. Diese Apps immer näher an den Menschen herankommen, dass der Mensch sich an diese Apps gewöhnt und vollkommen neue Dinge damit erleben kann. Eine App zum Beispiel, die ist schon ziemlich bekannt, zumindest im iOS-Geschäft, also bei Apple, das ist die Taxi-App. Und das wird einiges zusammengeführt. Erstens einmal, es will jemand von A nach B. Das ist der Taxi, nicht der Taxifahrer, sondern der Taxifahrgast.
Der Fahrer auch.
Ja, gut. Und wenn man in seiner eigenen Stadt ist, hat man vielleicht noch die Handynummern oder die Taxinummern noch im Kopf. Wenn man in fremden Stadt ist, dann muss man eventuell sein Smartphone erstmal nach Taxi befragen, damit man an eine Telefonnummer kommt und dann kommt eine Zentrale und die Zentrale, die verbindet dann an einen per Funk dann an einen Taxifahrer. Der Taxifahrer kommt dann zu mir. Da lässt sich mit dieser App so einiges einfach zusammenführen, sodass sogar die ganzen Taxizentralen irgendwann einmal überflüssig sind.
Ja.
Sich nicht und an, aber es wird so kommen. Ja. Denn es gibt mittlerweile für diese App bereits 8000 Taxifahrer in verschiedenen Städten.
Ui.
Ja. Und jetzt ist es so, ich gehe in die App rein und sage Taxi. Bestelle mir ein Taxi. Damit weiß man natürlich, wo ich bin, denn GPS ist an.
Mhm.
Bekommt, dann sucht man ein Taxi, was diese App bedient, was sich in meiner Nähe befindet.
Mhm.
Dann kriegt ihr den Auftrag. Der Auftrag kostet ihn im Moment 79 Cent für die Vermittlung, das was dahinter steckt, alles. Und dann kann ich mich zu Hause hinsetzen und kann gucken, wann der Taxifahrer losfährt.
Das heißt, ich kann genauso sehen, nicht nur der, wo ich bin, sondern ich auch, wo der ist.
Ich sehe dann, ah, jetzt kommt er da, da fährt er da, da fährt er da. Ah, jetzt kommt er in meine Straße, jetzt gehe ich mal langsam runter und warte auf ihn, denn ich muss ja nicht unbedingt im Regen stehen. Und das kann ich ja genau abpassen. Und man wird sich an solche Bequemlichkeiten einfach dran gewöhnen. Ich werde irgendwann mal anachronistisch sein, dass man eine Taxizentrale bemüht, um das zu machen, was das Smartphone von sich aus kann.
Immer mehr kommen in unsere mobilen Rechenzentren, mit denen man auch telefonieren kann. Immer mehr Funktionen.
Ja, genau das. Es bleiben noch eine ganze, ganze Menge des Alltags, die sich erleichtern lassen. Man muss es auch wollen. Es gibt bestimmt auch wiederum Leute, die sagen, nee, diesen Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Ich will meinen Taxifahrer IYZ fahren. Und auch das geht. Ich kann mir Favoriten abspeichern. Wenn ich mit einem Taxifahrer gefahren bin hier in Köln, der besonders gut Kölsch kann, und ich möchte das demnächst wieder erleben, wenn ich Taxi fahre, dann kann ich den aus den Favoriten herausholen und melde mich bei dem an. Alles das geht.
Also ich finde das schon erstaunlich, diese Entwicklung. Wirklich einfach irre. Ich habe nicht darüber nachgedacht, habe nicht daran gedacht, aber ich finde es toll. Es ist zwar, wie du schon gesagt hast, ein Problem für diese bisherige Infrastruktur, die bei der Taxivermittlung aufgebaut wurde, aber was soll man dazu sagen? Der Fortschritt kommt eben.
Dass die Taxifahrer begeistert sind von der App, kann ich mir gut vorstellen, denn was die an die Zentrale entrichten müssen, ist mehr als diese 79 Cent, die die Vermittlung über die App kostet.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe dann auch, weil es im Computer einmal passiert ist, ich habe dann auch irgendwo eine Historie. Ich weiß, wer das war, der Taxifahrer.
Ja gut, das weiß Apple dann auch.
Ja, nicht nur Apple. Wenn ich mir überlege, was hier die deutschen Geheimdienste da so treiben, aus dem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, das ist ja das Gremium, was für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig ist und für ihre Überwachung. Und da ging ja jetzt hervor, dass in 2010 mehr als 37 Millionen E-Mails überprüft worden sind. Das heißt also, unsere Bundesnachrichtendienste machen da etwas, was ja nun irgendwo sehr zweifelhaft ist. Einfach eine flächendeckende Überwachung, eine verdachtslose. Verdachtslos? Na, nicht so ganz. Sie suchen nach Begriffen wie zum Beispiel Bombe. Und wenn jemand in einer E-Mail, die er dummerweise unverschlüsselt verschickt hat, den Begriff Bombe drin hat, dann wurde das herausgefiltert. Aber von diesen über 37 Millionen ist es nur bei 213, wirklich 213 Fällen, zu einer weiteren Ermittlung überhaupt gekommen. Also ein irres Missverhältnis.
0,0 irgendwas Prozent.
Ja, und
wie sieht es denn eigentlich mit der Sexbombe aus? Wird die auch gefiltert?
Ja, klar.
Wahrscheinlich. Aber ganz absurd und ganz technikfremd und ganz, und jetzt kann man auch dahinter blicken, was da ist. Die offiziellen Stellen, Bundeskanzleramt und so, sagen, diese drastische Erhöhung der kontrollierten E-Mails liegt nur am erhöhten Spam-Aufkommen. Das heißt also, diese schlauen Füchse, die benutzen nicht wie jeder normale User einen Spam-Filter, sondern die kontrollieren alle Spam-Nachrichten. Und ich meine, wenn man von Steuergeldern lebt und nur in die Kasse kaufen braucht, dann kann man natürlich auch alle Spams kontrollieren. Und wenn da jetzt irgendwie ein Bombenangebot dabei ist, kann ich schon verstehen, dass man da Arbeit hat.
Ja klar, das würde ich also als Geheimdienst auch so machen. Ich würde, oder als Krimineller würde ich dann, wenn ich weiß, die filtern die raus, dann verschicke ich eine Spam und habe da meine Nachricht drin.
Ja. Ich würde es noch ganz anders machen, denn es gibt so viele einfache Methoden, die nicht zu überwachen sind. Aber ob die Leute das überhaupt kapieren, weil wir aber gerade bei staatlichen Schweinereien sind. Es gibt eine Firma, einen privaten Anbieter, der für die niedersächsische Polizei heimlich stille SMS versendet. Also SMS, die am Telefon nicht angezeigt oder signalisiert werden, aber mit denen man dann das Telefon orten kann. Und die Dienstleistung dieser Firma, die ist also wirklich sehr gefragt und es wird also sehr, sehr häufig gemacht. Die Daten werden bis zu 70 Tagen aufgehoben und das ist jetzt im Grunde genommen, wenn man die gespeichert hat, können die dann, sagt man, mittels eines richterlichen Beschlusses abgefragt werden. Sie werden aber erstmal verdachtslos gespeichert. Das ist also schon ziemlich heftig, was da passiert. Denn jetzt muss man überlegen, das ist jetzt eine Geschichte, die aufgefallen ist. Es gibt aber noch andere Sachen, dass diese stillen SMS, die werden ja auch von Zoll und Geheimdiensten, nicht nur von der Polizei, genutzt. Und da gibt es in NRW etwas, da bildet sich ein Zentrum heraus, was von Polizeidienststellen bundesweit benutzt wird, um mit diesen stillen SMS quasi Überwachungsprofile anzulegen. Peter Schaar ist entsetzt darüber, ist er ja immer, wenn sowas ist, was da geschieht, denn das ist eigentlich unzulässig. Und jetzt muss man mal sehen. Also ich muss auch sagen, mir war es neu, ich war auch erschrocken. Und wir hatten letztens mal darüber gesprochen, dass man diese blöden SMS nicht verbieten kann. Ich würde sie wirklich gern verbieten. Warum muss mein Telefon eine Funktion haben, die dann zu einer heimlichen Überwachung führt? Ich kann mich noch nicht mal dagegen wehren, weil ich es ja gar nicht mitbekomme. Das ist ja eine wirklich perfide Situation, ne?
Ja. Das sollte man mal gucken, ob man da nicht was drehen kann.
Ja. Also, was ich da eben angesprochen habe, das ist das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Die dortige LZPD, die macht diese Dienstleistung bundesweit. Das ist also ein Überwachungsdienstleister. Und die sind auch weltweit auf allen Verkaufs- und Überwachungsmessen dabei, gucken sich neue Sachen an, decken sich da schön ein. Und man baut also hier ein Überwachungszentrum auf, ganz im Stillen, ganz heimlich, wie das so üblich ist bei uns in Deutschland, und benutzt in der Hauptsache dann eben stille SMS, also SMS, die mein Telefon anpingen. Und es geht immer noch die, Vorstellung rum, dass auch mein Telefon aus der Ferne als Abhörgerät, als Wanze verwendet werden kann. Danke für die neue Technik.
Schönes Schlusswort, wenn wir sind.
Dann tun wir den Daumen
wir
nach oben.
Wir lassen uns von sowas doch nicht unterkriegen. Daumen hoch.
Kurz in den Shop hinein.
Gucken, was es da gibt. Wir werden auch Überwachungsgeräte aufnehmen in den Shop, damit wir unsere staatlichen Dienststellen überwachen können. Dauert aber noch ein paar Tage und dann bis bald mal und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.